HR Info. Wissenswert.
Lanke Trödel, Rumpf hoch. Lanke Trödel, Ziulen Trödel, Lümpfimpf Trödel. Lanke Trödel, Pepepepepe, Oka, 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 Oka. Lanke
Trödel. Was ist das für ein Einstieg in eine Wissenswertsendung? Gefällt er Ihnen oder schreckt er Sie ab? Langweilt er Sie? Ärgert er Sie? Das ist eine Frage, die eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern in Frankfurt brennend interessiert. Denn sie wollen wissen, was sind die Grundlagen unserer ästhetischen Erfahrungen und Urteile? Wer findet was schön und wie kommt das? Am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik forschen dazu gemeinsam Expertinnen und Experten für Sprache und Literatur, für Musik und für Neurowissenschaften. Sie teilen sich dabei unter anderem ein wunderbares großes Labor, das wie ein Konzertsaal aussieht, das ArtLab. In dieser Wissenswertausgabe nehmen wir Sie mit in alle drei Abteilungen des jungen Instituts und stellen Ihnen erste Forschungsergebnisse vor. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Regina Oehler. Über kaum etwas lässt sich so wunderbar und auch erbittert streiten wie über Musikgeschmack. Mein Kollege Stefan Bücheler kam allerdings ganz beschwingt zurück von seinem Besuch in der Abteilung Musik des Frankfurter Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik. Und Stefan Bücheler legte mir erst einmal vergnügt die Hand auf die Schulter. Hier erfahren Sie, warum.
Warum mag Eva Beethoven? Warum geht sie auf klassische Konzerte, während Sabine auf ganz andere Sachen steht? Und das, obwohl die beiden genau gleich alt sind.
Ein bisschen Spaß muss sein.
Und warum hat Peter Angst vor allergischem Ausschlag, wenn er solche Musik hört? Wie kommt er zu seinem völlig anderen Musikgeschmack? Musikalischer Geschmack und geschmacksbezogenes Verhalten. Das ist ein Forschungsbereich der Abteilung Musik im Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Die Forscher wollen mehr erfahren über den Musikgeschmack der Deutschen. Direktorin Melanie Wald-Fuhrmann will wissen:
Wer mag was, warum, wie kommt Musikgeschmack zustande, welche sozialen Bedingungen, Prägeerfahrungen spielen eine Rolle, welche psychologischen Anlagen, Charaktereigenschaften, solche Dinge. Und wie verändert sich jetzt auch Musikgeschmack in den westlichen Gesellschaften durch die ständige Verfügbarkeit von Musik, durch die Tatsache, dass ich Musik heute überall mit mir hinnehmen kann und insofern auch in Situationen Musik spielen kann, in die ich das früher nicht konnte.
Derzeit werden die Daten ausgewertet, die die Wissenschaftler dazu gesammelt haben. Aber ist Geschmack messbar? Wie nähern sich die Wissenschaftler dem Musikgeschmack an?
Das war ein für repräsentative Umfragen typischer Mix aus Online- und persönlichen Interviews. Online-Umfragen sind sehr praktisch, weil man mit wenig Aufwand an viele Leute kommt, aber erfahrungsgemäß nimmt nur ein bestimmtes Segment der Bevölkerung an Online-Umfragen teil. Und gerade die älteren, ländlicher Lebenden oder schlechter Gebildeten machen das nicht. Die muss man dann über persönliche Ansprache erreichen.
Für solche ausführlichen Interviews gibt es im Institut spezielle Räume. Eingerichtet sind sie wie ein gemütliches Wohnzimmer. Sie verbreiten Wohlfühlatmosphäre. Professorin Melanie Wald-Fuhrmann will, dass sich die Befragten öffnen. Schließlich ist Musikgeschmack auch ein intimes, ein sehr persönliches Thema.
Also meine Lieblingsmusik, was da bei mir abgeht, ist relativ intim. Ne? Spricht man nicht mit jedem einfach so drüber. Deswegen haben wir versucht, das über eine bestimmte Atmosphäre zu erleichtern. Und dann hat man halt mal auch so 1 bis 2 Stunden Interviewdaten, die man transkribieren und auswerten muss, von dann vielleicht noch 10, 20, 30 Leuten. Aber wir versuchen tatsächlich, das ganze Methodenspektrum auszunutzen und im besten Fall auch eine Frage mit mehreren Methoden anzugehen. Dann manches können eben tatsächlich Messungen und quantitative Daten gut, wo man eine Statistik drüber rechnen kann. Und andere Aspekte derselben Frage kann ich vielleicht besser oder nur beantworten, wenn die Leute mir Auskunft geben.
Wie ist der Musikgeschmack der Deutschen? Roberto Blanco oder Beethoven? Die Auswertung läuft noch, aber als sicher gilt, dass sich was verändert hat. Heute gibt es zum Beispiel den musikalischen Allesfresser.
Wenn es früher quasi ein Zeichen der Zugehörigkeit zur sozialen Elite war, dass man im Grunde snobistisch in seinem Geschmack war, also nur die Art von Musik mochte, die auch einen hohen Sozialstatus hatte, sprich Klassik, dass heute hoher Sozialstatus eher sich spiegelt in einem möglichst breiten Musikgeschmack.
Mozart und Metallica, heute geht das zusammen, früher wäre das nicht denkbar gewesen. Die repräsentative Umfrage zum Musikgeschmack der Deutschen ist ein Projekt, das die Gegenwart im Fokus hat. Ein anderes Projekt am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik verbindet die Gegenwart mit der Renaissance. Dieses Ave Maria wurde vor mehr als 500 Jahren komponiert. Wie es wohl geklungen hat, wenn es damals in einer Kirche aufgeführt wurde. Auf zeitgenössischen Bildern werden die Chöre oft so gezeigt. Sie stehen dicht beieinander vor einem Chorbuch, haben sich gegenseitig die Hände auf die Schultern gelegt oder berühren die Köpfe der Chorjungen in der ersten Reihe. Solche Darstellungen kennt auch die Regensburger Musikwissenschaftlerin Kathelene Schilz. Mit ihrem Vokalensemble führt die Professorin alte Musik auf. Dass eine Berührung beim Singen helfen könnte, kommt ihr erst in den Sinn, als es Probleme mit einem kleinen Stück gibt.
Es ging irgendwie, es klappte einfach nicht. Das gibt's ja einfach manchmal. Und bis ich dann, das war eigentlich so eine spontane Eingebung, auf die Idee gekommen bin und gesagt habe, lass uns doch einfach mal versuchen, ein bisschen näher zusammenzustehen und dass wir versuchen, dass wir jeweils die Hand auf die Schulter des Nachbarn legen und da mal schauen, was passiert. Und das ist natürlich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es war wie ein kleines Wunder und dann hat es einfach geklappt.
Besser singen mit Tuchfühlung, ein anderes Zusammensingen, wenn man die anderen auch spürt?
Durch diesen Körperkontakt spürt man viel mehr Zusammengehörigkeit, ein Gefühl, dass man tatsächlich das gemeinsam singt, dass man auch den Rhythmus bzw. den Taktus, wie man das in der damaligen Zeit nennt, ja, dass man den auch spüren kann.
Als Professorin Melanie Wald-Fuhrmann von dieser Probenerfahrung hört, beschließt sie, ein Forschungsprojekt am Max-Planck-Institut draus zu machen. Das Projekt ist inzwischen angelaufen. Es geht um interdisziplinäre Grundlagenforschung. Beteiligt sind Musikhistorikerinnen, Tonmeister oder eine Experimentalpsychologin. Funktioniert das Zusammensingen mit Anfassen tatsächlich besser? Tonaufnahmen werden analysiert.
Dann haben wir von den Personen verschiedene physiologische Maße genommen, also die Herzrate, die Atemrhythmus, EEG und etwas, was sich Motion Capture, also Bewegungsaufzeichnung, nennt, weil wir alle wissen, wir bewegen uns beim Singen auch ein bisschen. Also alles Daten, die wir auswerten wollen im Hinblick auf Synchronisierung. Und die Frage ist, die körperliche Synchronisierung, wenn sie sich anfassen und eng stehen, größer, als wenn sie sich nicht anfassen und weit auseinander stehen, um im besten Fall dann da auch gleich den Mechanismus, also den Grund zu haben, weshalb diese bessere Performance durch das Anfassen zustande kommt.
Ob die Messungen das Gefühl der Sänger bestätigen, ist noch nicht sicher. Ganz sicher ist aber, die Möglichkeit, interdisziplinär mit Wissenschaftlern, Technikern und Künstlern zusammenzuarbeiten, fasziniert Melanie Wald-Fuhrmann. Für sie ist das die große Stärke des Instituts für empirische Ästhetik.
Als Musikwissenschaftlerin an der Uni kann ich nur Musikwissenschaftler anstellen. Hier kann ich Psychologen, Neurowissenschaftler, Soziologen, Ethnologen anstellen, Physiker, alle Leute, die ich halt brauche.
Und weil die finanzielle Ausstattung auch stimmt, ist es ein gutes wissenschaftliches Arbeiten am Max-Planck-Institut in Frankfurt. Für Melanie Wald-Fuhrmann ein Traumjob?
Definitiv.
Das kann man nachvollziehen. Ein Beitrag von Stefan Bücheler war das. Und wenn Sie mehr über Musikgeschmack und die Ästhetik populärer Musik erfahren wollen, am kommenden Mittwoch um 14 Uhr gibt es am Max-Planck-Institut, kurz MPI für empirische Ästhetik, einen öffentlichen Vortrag dazu. Die Abteilung Neurowissenschaften am MPI für empirische Ästhetik in Frankfurt leitet Professor David Pöppel, ein Pendler zwischen den Welten. Er ist nämlich gleichzeitig Direktor in Frankfurt und Professor für Psychologie und Neurowissenschaften in New York an der New York University. Er selber hat deutsche und amerikanische Wurzeln, ist in Deutschland und in den USA aufgewachsen. Sein großes Forschungsthema, die Sprache. Wie verarbeiten wir Sprache und welche Rolle spielt dabei zum Beispiel die Sprachmelodie? Was hat ihn nach Frankfurt gezogen? Warum jetzt noch die Ästhetik als Forschungsfeld dazu? Das wollte ich im Gespräch mit David Pöppel wissen. Denn eins war klar, Trump war nicht der Grund. Der war noch nicht Präsident, als sich David Pöppel für Frankfurt entschieden hat.
Ja, da war es noch relativ interessant und komplex als Entscheidung, jetzt, wenn ich mir überlege, was in den letzten Wochen passiert ist, ist es natürlich geradezu genial, dass ich so eine, denn die politische Situation in den USA ist ja grotesk auf eine Art und Weise, die man gar nicht beschreiben kann. Aber vor ein paar Jahren, als ich sozusagen in Verhandlungen war und in Gesprächen mit der Max-Planck-Gesellschaft, hat mich eine Sache fasziniert. Also ich meine, das ist, der Wissenschaftsalltag ist natürlich leider viel dadurch bestimmt, dass man, dass wir hausieren. Ja? Wir müssen unsere Arbeit verkaufen, wir müssen Drittmittel anwerben, damit wir Studenten und Postdocs bezahlen können, damit wir Geräte anschaffen. Und das ist ziemlich anstrengend und zeitaufwendig. Und man kommt nicht so, also zur Arbeit kommt man eigentlich nicht. Das Versprechen oder die, was die Max-Planck-Gesellschaft möglich macht, ist Grundlagenforschung, die einfach relativ gut finanziert ist, wo man einfach sagt, okay, das Thema ist interessant, machen Sie mal. Man muss sich natürlich beweisen, man muss immer, also man muss produktiv arbeiten, aber es wird nicht gefragt, ob da es nächste Woche eine, sozusagen, ob man da eine Kur entwickelt hat, ein Medikament entwickelt hat, ein Produkt entwickelt hat. Das heißt, es ist wirklich Grundlagenforschung im ursprünglichen Sinne des Wortes. Und da ist das, mir hat halt die Maxime der Max-Planck-Gesellschaft gut gefallen, dem Anwenden muss das Erkennen vorangehen.
Und wie geht's Ihnen unter dieser großen Überschrift empirische Ästhetik? Wie finden Sie sich da wieder mit Ihrer Arbeit?
Also Ästhetik ist ein faszinierendes Thema für mich. Zunächst mal, wer mag das nicht? Also wer möchte nicht verstehen, warum einem etwas gefällt? Das ist doch eigentlich das ein Grunderlebnis jeden Tag. Ich gehe die Straße entlang und ich schaue mir zum Beispiel irgendein Poster an und ich finde es witzig oder schön oder elegant oder prägnant. Und es geht einem so, wenn man Musik hört, wenn man fernsieht, wenn man Filme anschaut. Das heißt, das ist irgendwie eine Grunderfahrung des Menschen. Also, und wir spezialisieren uns natürlich in dem Institut hier in Frankfurt auf Sprache und Musik. Und das sind eben für mich auch die zwei interessantesten Themen. Wir machen nicht so viel an visueller Kunst, obwohl ich einige Mitarbeiter in meiner Abteilung habe, die auch über das Sehsystem und über Malerei arbeiten. Eigentlich ist sowas wie Ästhetik, warum soll das was anderes und was Komisches sein? Der Ausdruck ist ein bisschen schwierig, also empirische Ästhetik, das klingt aber schräg. Der Ausdruck kommt eigentlich von Fechner. Und Fechner hat ja einen ganz, also sozusagen ist der, die Grundlagen gelegt für einen Arbeitsbereich, den man Psychophysik nennt. Das heißt, ganz genau, das die war, Regeln der Wahrnehmung.
Genau, und das war vor sehr langer Zeit. Also der ist 1887 gestorben. Also da gehen wir weit zurück.
Er hat dann, ich glaube, es war 1876 ein Buch publiziert, das übrigens sehr wenig übersetzt wird und kaum einer kennt, Grundlagen zu einer empirischen Ästhetik. Und das wurde dann einfach liegen gelassen, aber auch da ging es eben darum, ja, wahrscheinlich muss man einfach ganz die normalen Regeln der Naturwissenschaften auf so eine Thematik anwenden. Also warum soll man einen merkwürdigen Respekt vor so einem Thema haben? Das heißt nicht, dass wir nicht die wichtigen Beiträge der Geistes- und Sozialwissenschaften schätzen. Im Gegenteil, wir wollen sozusagen informiert sein durch die lange Tradition der Ästhetik in den Geisteswissenschaften. Aber ich muss das natürlich als Experimentalist übersetzen oder operationalisieren in irgendwelche Teilchen, die ich dann manipulieren kann. Aber letztendlich geht es wirklich um eine ganz einfache Frage. Warum mag ich das eigentlich und wie funktioniert das? Was man natürlich machen sollte, ist also Ästhetik, also nehmen wir mal, Schönheit können wir gleich mal weglassen. Hier geht es nicht um Schönheit, das ist ein sozusagen, ein Aspekt ist, dass wir Sachen schön finden und nicht schön. Aber Ästhetik ist natürlich ein viel breiteres Konzept. Das heißt, wir geben fast über jede Erfahrung, die wir haben, relativ schnell und automatisch ein Urteil ab. Also fast sofort. Also wie Daniel Kahneman, also es gibt sozusagen Thinking Fast, Thinking Slow. Und Ästhetik ist natürlich im breiteren Sinne und vor allem Rezeptionsästhetik geht es darum, wie kann ich dieses Konzept aufbrechen in die Teile, die da reingehören. Das heißt, es ist ja nicht ein monolithisches Konzept. Ästhetik ist ein kompliziertes Konzept, das worüber Philosophie seit 2000 Jahren streitet. Mich interessiert jetzt einfach mal ganz sozusagen workmanlike, wie der Mechaniker in der Garage. Ich will das Konzept Ästhetik auseinandernehmen in ein paar Einzelteile, die ich untersuchen kann. Zum Beispiel, ich muss etwas wahrnehmen, das heißt, es gehört die Wahrnehmung dazu. Ich gebe ein Urteil darüber ab, also Entscheidungsfindung. Ich habe ein affektives Erlebnis dabei, finde ich, also ästhetische Emotionen zum Beispiel. Und es spielt natürlich eine große Rolle, was ist mein Vorwissen? Zum Beispiel Expertise oder also bin ich ein Spezialist für die Zeichnungen von Ernst Ludwig Kirchner oder bin ich ein Spezialist für Manga oder war ich noch nie im Museum? Das heißt, die sind aber alle unterschiedlich. Also es sind Sachen aus der Gedächtnisforschung, aus der Expertise, aus der Wahrnehmungsforschung. Das heißt, Ästhetik ist ein komplexes Konzept mit vielen unterliegenden Teilen. Und die können wir auf jeden Fall neurobiologisch untersuchen. Was sicher nicht richtig ist, ist, dass es irgendeinen Teil im Kopf gibt, der sagt, das ist Schönheit, also ein Ästhetiklappen. Das wäre also schon außerordentlich, also es wäre eine außerordentliche Entdeckung, wenn das so wäre. Sehr, sehr spannend, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Denn es ist natürlich, im Kopf wird gerechnet mit ganz einfachen Sachen. Man muss das Konzept aufdröseln in seine Elementarfunktionen. Und wir versuchen, die Elementarfunktionen zu definieren und zu untersuchen und dann hoffentlich zu einem Gesamtkonzept zu basteln, wo wir ein bisschen mehr verstehen, was es bedeutet, etwas zu schätzen, zu mögen, zu lieben, bewegt zu sein, es hässlich zu finden, Ekel zu empfinden und so.
Ja, und ich mich treibt dann immer so um, was dieses bisschen mehr sein könnte. Oder also ich meine, das alles aufdröseln und so elementare Funktionen untersuchen ist das eine. Aber was verstehe ich dann neu an einem ästhetischen Urteil? Oder was kommt dann dazu, wenn ich die Neurowissenschaften habe?
Ja, ich meine, das ist natürlich eine faire Frage für jedes Konzept der Geisteswissenschaften. Also ist eine Paarung mit naturwissenschaftlichen Methoden überhaupt notwendig? Und die Frage ist ja, was kommt dazu für wen? Also genauso dürfte ich fragen, lerne ich irgendwas Interessantes über das Gehirn, wenn ich mich mit ästhetischen Konzepten beschäftige? Eine gute Antwort, die Antwort der meisten meiner Kollegen ist, du bist vielleicht bekloppt, sowas zu untersuchen, da lernst du gar nichts von. Ich gehe mal davon aus, dass es interessant ist, dass wir auch was über Biologie lernen können dadurch. Das heißt, aber der Added Value ist hoffentlich, dass in der sozusagen interdisziplinären Annäherung beide Teilchenlisten, wie ich das meistens nenne, verschärft und optimiert werden. Dass wir besser lernen, was eigentlich das Konzept der Ästhetik ist aus dem Gesichtspunkt der Psychologie und der Philosophie. Und dass wir gleichzeitig natürlich dadurch neue Einsichten in die Biologie und die Neurobiologie bekommen. Das heißt, ich sehe da schon einen Added Value, sonst würde ich es nicht machen. Wenn ich das Gefühl hätte, dass es eine reine sterile Korrelation wäre, und an schlechten Tagen denke ich auch so. An schlechten Tagen denke ich, ich mache einfach meine normale tägliche Forschung weiter und lasse das sozusagen so ein bisschen außen vor. Aber man muss schon auch den Mut haben, also was in eine ganz andere Richtung mal zu gehen. Denn wir sind an vielen Themen einfach, irgendwie stehen wir vor der Mauer und wir müssen irgendwie mal dann Streichholz reinwerfen und was Neues ausdenken. Das heißt, sonst kommen wir ja gar nicht weiter.
Klingt aber nicht ungefährlich, ein Streichholz reinwerfen.
So muss es auch sein. Also Forschung muss ja auch gefährlich sein. Also konzeptuell, ohne konzeptuelle Gefahr wäre es einfach mir zu langweilig.
Tja, vielen, vielen Dank, Professor David Pöppel.
Herzlichen Dank.
Schön oder schaurig? Was gefällt wem? Warum? Diese Frage treibt den Literaturwissenschaftler Professor Winfried Menninghaus schon lange um. Und um ihr besser auf den Grund gehen zu können, ist auch er ein Wagnis eingegangen. Er ließ sich von Berlin nach Frankfurt locken, als Gründungsdirektor des MPIs für empirische Ästhetik. Große Experimente sind es, die seine Abteilung Sprache und Literatur plant und auch schon begonnen hat. Meine Kollegin Corinna Tertel konnte sich dort umschauen und umhören und ließ sich von Dr. Matthias Scharinger, der eine der Forschungsgruppen leitet, auch das Art Lab zeigen.
Nein, das ist nicht Finnisch. Nein, das ist auch nicht rückwärts gesprochen, sondern, genau, ein dadaistisches Lautgedicht. Das dadaistische Lautgedicht, die Ursonate von Kurt Schwitters, die sich bestens als Forschungsobjekt eignet.
Das ist eine sehr spannende Frage, die wir versuchen damit zu beantworten, inwieweit jetzt diese Lautfolgen ganz bestimmte Emotionen wachrufen.
Langgetrill, Rumpfhilftro, Langgetrill, Ziulentrill, Lymphtrill. Langgetrill, pipi pipi pipi, oka 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 oka. Langgetrill, pipi pipi pipi, züka 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 züka. Langgetrill, rimp rimp, Langgetrill.
Die Ursonate besteht ja jetzt aus Lauten, die einfach zusammengesetzt sind, aber keine Bedeutung haben. Das heißt, wir können den Zusammenhang zwischen Laut und Emotion sehr viel direkter analysieren.
Als bei Lauten und Lautkombinationen in Wörtern, die eine Bedeutung haben, sagt der Linguist Matthias Scharinger. Er führt mich zu dem kleinen Konzertsaal im Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik im Frankfurter Westend.
So, wir gehen jetzt ins Art Lab. Das ist hier hinter dieser Tür, die schalldicht ist, weil wir hier in dieser Umgebung Aufnahmen machen, aber eben auch Performances, das heißt Darstellungen, Darbietungen, verschiedene Art Musik, Sprache, Gedicht, Poetry Slam.
Oder eben ein dadaistisches Lautgedicht. Wir betreten den Konzertsaal. Eine sehr ansprechende, angenehme Atmosphäre. Die Wände sind mit versetzten, schallschluckenden Holzblöcken verkleidet. Die bequemen, anthrazitfarbenen Sessel sind wie im Kino angeordnet. Und vorne auf der Bühne stand im November ein Rezitator und trug die Ursonate vor. Auf den 46 Sitzen davor das Publikum. Oder sollte ich lieber sagen, die 46 Probanden?
So, da kommt jetzt der Herr Lindner, das ist der Chef des Art Labs, leitet die Technik.
Und er schließt uns den Kontrollraum auf, den das Publikum bei den Vorträgen oder Konzerten im Art Lab aber nicht zu sehen bekommt. Die Atmosphäre soll so natürlich sein wie möglich. Wie bei einem ganz normalen Konzert oder bei einer normalen Aufführung. Aber der Kontrollraum neben dem Konzertsaal, der ist das eigentliche Herzstück des Art Labs. Ein Raum vollgestopft mit Technik. Auf den Tischen zig Monitore, Funkgeräte. Dazu ein Schrank mit 46 Tablets und 46 digitalen Armbändern für die Versuchspersonen.
Dieser Kontrollraum ist verbunden mit dem Art Lab. Das sind also zunächst mal Bildschirme, Kameras, die das Geschehen filmen, sodass wir also direkt für jeden einzelnen Sitzplatz auch die visuelle Information haben. Das ist wichtig, weil jede Person in diesem Publikum wird verkabelt. Die bekommen also ein Herzratenmessgerät. Das ist so ein Armband, das kennen Sie vielleicht vom Sport. Misst also die Herzrate, dann gibt es zwei Finger, die werden mit Elektroden beklebt. Das sind Elektroden, die den Hautleitwert messen. Und man sieht dann die Herzrate, also wie auf dem Bildschirm im Krankenhaus, können Sie sich vorstellen.
Und dann kann es jeweils losgehen mit der Aufführung oder mit dem Konzert. Auf den Tablets geben die Zuschauer an, wie gut ihnen das gerade Gehörte gefällt. Auf einer Skala von 1 für gar nicht schön bis zur Stufe 5 sehr schön. Schön. Dieses Wort begegnet mir irgendwie häufiger im Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik.
Soll das etwa schön sein?
Das etwa steht auf Postkarten am Empfang des Instituts. An diesen Postkarten kommen wir vorbei, auf dem Weg zurück vom Art Lab. Mein Blick fällt durch die Glastüren in den Innenhof. Schön steht auch da. 5 leuchtend magenta-rote Buchstaben. S-C-H-Ö-N. Schön.
Die waren schon hier, die Buchstaben, als wir hier mit dem Institut eingezogen sind. Die hat der damalige Vermieter dahingestellt, um diese Büroräume für uns attraktiv zu machen. Und da leuchtet uns dieses Schön entgegen. Und da haben wir dann direkt gesagt, bitte stehen lassen.
Sagt die Forschungskoordinatorin Dr. Anna Husemann. Es ist unübersehbar. In diesem Institut geht es darum zu erforschen, wer was, wann, wie schön findet und warum. Der Sprachwissenschaftler Matthias Scharinger führt mich zu seinem Büro. Sie sind mitten in der Auswertung all der Daten, die Sie bei der Ursonate vom Publikum erhoben haben, sagt er. Der Sprachwissenschaftler setzt sich an seinen Rechner und öffnet die Aufzeichnung der Ursonate als Audiodatei.
Und jetzt kann ich das mal vorspielen. Das ist leise, fast schon gesungener Ton. Und Sie können sich vorstellen, jetzt sitzt man also in diesem Konzert und dann mit einem Mal passiert dann Folgendes in der Mitte des Stückes. Und genau an dieser Schnittstelle, da sehen wir dann auch in den Maßen, die wir da erheben, dass sich da also was tut, und zwar sehr, sehr markant was tut, und es ist auch nicht verwunderlich. Also das ist natürlich sehr, sehr reliabel, das ist sehr, lenkt die Aufmerksamkeit sehr auf dieses Stück an dieser Stelle.
Bei mir sträuben sich hier und da ein wenig die Nackenhaare bei Kurt Schwitters Lautgedicht. Ob das mein Hautleitwert jetzt wohl auch angezeigt hätte? Manchmal muss ich aber auch grinsen, wie etwa bei der im Art Lab vorgetragenen Kadenz, die auf den Autor der Ursonate gemünzt war.
Schwitt, sters, schwittkers, kurt, wers, schwittert, ters, wut, ters, ter, kurt, kitsch, et, tjurt, ob, schickter, schwibbers, swir, zes, zid, swi, tick, tschet, hum, ting, dam, jum, ting, dam, jum, ting, kurs, kurt, schwitters.
Ein Ergebnis haben Sie bereits aus den Daten der Vorführung der Ursonate, erklärt mir Matthias Scharinger, dass die sogenannten Gefallensbekundungen während der Aufführung mit den persönlichen Bewertungen übereinstimmten, die die Probanden nach der Aufführung über bestimmte Passagen abgegeben hatten.
Das ist interessant, weil es zunächst mal die ganzen Daten validiert sozusagen, weil wir haben am Anfang nicht genau gewusst, was es bedeutet, während einer Aufführung jetzt kontinuierlich so eine Gefallensbekundung abzugeben. Das könnte ja auch stören. Das könnte ja auch dazu führen, dass man das Stück überhaupt nicht mehr mag oder dass man nicht genug Aufmerksamkeit dem Stück widmen kann.
Die Forschung über das ästhetische Empfinden steht noch am Anfang. Das Institut für empirische Ästhetik wurde erst vor rund 2 Jahren gegründet. Auch ein solches wissenschaftliches Setting mit einem Konzertsaal als Labor ist ungewöhnlich. Matthias Scharinger.
Dadurch, dass es auf der Welt eigentlich nur 2 Institute gibt, die sowas überhaupt realisieren können, also sind wir hier in Frankfurt und es gibt in Montreal an der McGill University noch ein vergleichbares Labor, in dem mehr als eine Versuchsperson gleichzeitig gemessen werden kann und in dem es also sozusagen eine Bühne gibt als Labor, also Labor als Bühne, das ist ja auch so ein bisschen unser Slogan. Das heißt also, wir haben da noch in der Forschungsgemeinschaft noch relativ wenig Möglichkeiten gehabt, bislang diese Daten überhaupt zu erheben. Und deshalb ist es gleichzeitig auch sehr, sehr interessant, sich nicht nur mit dem Inhalt, sondern einfach auch mit der Qualität dieser Daten zu beschäftigen.
Das heißt, mit der Studie hat das Institut auch methodisch aussagekräftige Daten gewonnen. Auf dem Weg nach draußen komme ich wieder an den 5 grellen Buchstaben vorbei. S-C-H-Ö-N. Schön. Wie reagieren eigentlich die Besucher im MPI für empirische Ästhetik auf diesen rosaroten Hingucker? Anna Husemann lächelt.
Sehr unterschiedlich. Also manche sehr zögerlich mit einem schönen Aha im Gesicht und andere finden es toll und sagen, oh, das ist ja mal toll und haben Sie das aufgebaut? Ganz unterschiedliche Meinungen darüber.
Ganz unterschiedliche Meinungen und Bewertungen. Genau wie über Kunst, Musik und Literatur eben auch.
Das war HR Info Wissenswert, heute mit einem Besuch am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Übrigens, wenn Sie Professor David Pöppel, der die Abteilung Neurowissenschaften leitet, gerne persönlich kennenlernen wollen, er hält am Montag, also am 13. März, einen öffentlichen Vortrag über die Elementarteilchen der Sprache und ihre Verarbeitung im Gehirn. Um 17.15 Uhr im Hörsaal 3 des Universitätsklinikums Frankfurt. Weitere Infos und den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.